Der NetBib-Podcast. Der kuriöse Bibliotheksbote, worin zu finden sind allerlei neue Zeitungen. Der NetBib-Podcast 61 meldet sich in der Woche nach der Buchmesse in Ihren Ohren. Mein Name ist Christian Splies und wir beschäftigen uns jetzt ausnahmsweise nicht mit der aktuellen Fernsehdebatte, die sich um die Kultur und um Bücher und um Lesen dreht. Wir werden einen Blick zurück ins NetBib-Blog werfen, das man unter log.netbib.de finden kann. Allenfalls, wenn in dieser Woche ein Posting zum Thema Kultur- und Fernsehdebatte auftauchen sollte, dann werde ich selbstverständlich diesen Beitrag auch in den Podcast einfügen. Aber in dieser Woche war das Thema, das momentan die Feuilletons bewegt, kein Thema bei uns und deswegen gibt es auch ein Schwerpunktthema, das nun auch wirklich nichts mit der Kulturdebatte zu tun hat. Der Kindle und der Sony E-Book Reader, die waren in der Presse ja allgegenwärtig. Die Besucher der Buchmesse meinten am Samstag jedoch, ich war da in der Nähe und habe mit einigen gesprochen, die Besucher meinten, dass das Thema an sich vielleicht etwas überschätzt wird. Also man hat wohl nicht allzu viel auf der Buchmesse selber von den Dingern gesehen. Erleben die E-Books jetzt eine Renaissance? Damit habe ich mich persönlich in der letzten Woche beschäftigt und das Ergebnis gibt es am Ende dieses Podcasts als Schwerpunktthema dann zu hören. Bleiben wir doch mal gleich bei der Buchmesse. Bei ist da das richtige Stichwort, denn der Deutsche Fantastikpreis wird ja nicht mehr in Frankfurt verliehen, sondern bei Frankfurt verliehen und zwar immer zur Buchmesse. In Dreieich-Sprendlingen fand diesmal die Verleihung statt. Mancher Preisträger war so nicht die Überraschung, bei anderen Kategorien kann man vielleicht doch ein wenig verdutzt sein. Vielleicht könnten Sie ja mal der Erwerbsabteilung oder dem zuständigen Kollegen für den Einkauf mal folgende Titel auf den Tisch legen. Der Deutsche Fantastikpreis ist nämlich einer der drei wichtigsten Preise, was das Genre der Fantastik anbelangt. Und vielleicht werden die Bücher ja auch nachgefragt demnächst. Wobei das ein oder andere sicherlich auch schon im Bestand ist. Und ausgezeichnet werden immer Medien des letzten Jahres. Und Medien sage ich jetzt bewusst, denn der Deutsche Fantastikpreis hält sich nicht nur mit Büchern auf, sondern kürt auch immer Hörspiele, die beste Webseite, beste Grafiker und so weiter und so fort. Aber ich werde nur noch mal die wichtigeren Kategorien für uns, sprich das, was mit Büchern oder eben halt mit Hörbüchern zu tun hat, hier mal eben kurz aufzählen. Der beste deutschsprachige Roman ist in diesem Jahr geworden Cornelia Funke, Tintentod. Keine allzu große Überraschung, glaube ich. Dann haben wir das beste deutschsprachige Romandebüt. Das hat der Oliver Plaschka gewonnen. Fairwater oder die Spiegel des Herrn Bartholomew erschienen bei Feder und Schwert. Der beste internationale Roman, klar, da war Harry Potter nominiert, der hat dann auch gewonnen. Joanne K. Rowling, Harry Potter und die Heiligtümer des Todes erschienen bei Carlsen. Hat übrigens erstaunlicherweise J.R.R. Tolkien geschlagen, der auch nominiert war für die Kinder Hurins. Die beste deutschsprachige Kurzgeschichte ist erschienen in dem Band Die Formel des Lebens beim Wodak Verlag und nennt sich Herz aus Stein. Geschrieben wurde sie von Jörg Olbrich. Die beste Originalanthologie und die beste Kurzgeschichtensammlung, das war Drachenstarker Feenzauber, ebenfalls beim Wodak Verlag erschienen. Petra Hartmann hat das dann herausgegeben. Das beste Sekundärwerk ist laut der Meinung des Publikums die History of Middle-Earth, Entstehung und Hintergründe einer Mythologie. Scriptorium Oxoniae, ich glaube AE spricht sich eh aus dem Lateinischen, aber da bin ich mich nur sicher, bitte in die Kommentare reinposten, wenn es jetzt nicht richtig war. Thomas Fournet Ponse hat es jedenfalls herausgebracht. Und zum Schluss gibt's dann noch das beste Hörbuch oder das beste Hörspiel. In diesem Jahr ist das geworden Mark Brandes Abenteuer in der Welt von Morgen. Genauer gesagt die Reihe und das erste Hörspiel daraus. Bordbuch Delta 7 bei Steinbach erschienen, hat's dann gepackt. Wobei, die klassische Jugendbuchserie Mark Brandes wird demnächst beim Wodak Verlag neu aufgelegt. Ich bin ja mal dann sehr gespannt, ob Jugendliche von heute diese Art der SF dann auch noch lesen möchten. Oder ob es dann eher so Nostalgiker sind, die sich noch aus ihrer Jugendzeit an die Serie erinnern. Enid Blyton jedenfalls liest, soweit ich das weiß, in Schulbibliotheken jedenfalls, naja, kaum irgendwie jemand mehr. Also, Generationenproblem, wie dem auch sei. Patrick Lanowski trieb sich in Singapur herum und besuchte die Konferenz Bridging Worlds 2008 Knowing, Learning, Sharing. Er brachte am 16.10. dort seinen Beitrag Library 2.0 Let's Get Connected zu Gehör. Seine Folien sind natürlich auf Slideshare zu besichtigen, wie übrigens auch sehr viele Präsentationen der anderen Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Diese beschäftigten sich unter anderem mit Themen wie The Mashup Library, Information Literacy und Web 2.0, Is It Just a Hype? Oder Libraries as Common Denominator. Sie finden den Link zu den Folien in der Themenübersicht des Podcastes. Zwischen Medienlust und Medienfrust war das Thema einer Tagung in Mannheim. Das Stichwort in der Pressemeldung der Organisatoren lautete neue Medien. Der Alltag der Kinder und Jugendlichen wird zunehmend durch die neuen Medien bestimmt. Computer, Internet und Handy bieten eine Fülle von Möglichkeiten und Chancen, aber auch zahlreiche Gefahren. Oftmals sind sich die jungen Nutzer, wie auch die Eltern, Lehrer und Pädagogen, nicht über die Risiken mangelnder Medienkompetenz bewusst. Nochmal ein Stichwort, wo wir hellhörig werden sollten. Mit der Informationsveranstaltung möchten die Veranstalter über die potenziellen Gefahren im Umgang mit den neuen Medien informieren. Man möchte aber auch Möglichkeiten aufzeigen, wie man sich und vor allem die Kinder vor den Gefahren aus dem Netz schützen kann. Toll! Ein Thema wie gemacht für Bibliothekare. Denn wenn jemand weiß, wie man mit den neuen Medien umgeht, und Stichwort Medienkompetenz, dann sind wir ja diejenigen eigentlich, die in der Bücherei arbeiten, die Ansprechpartner. Nicht so in Mannheim. Die Tagung wurde vom Fachbereich Kinder, Jugend und Familie, dem Jugendamt und dem Polizeipräsidium in Mannheim veranstaltet. Auf die Idee, einen Bibliothekar zu fragen, scheint man so irgendwie nicht gekommen zu sein. Liegt aber ja eigentlich nahe, weil neue Medien und Medienkompetenz. Nun ja. Ob die Kollegen in Mannheim wirklich denn nur Bücher im Bestand haben, also ich glaub's ja irgendwie nicht so recht.
10 years ago, a group of bibliophiles was sent to library school for being over-inquisitive. They promptly escaped to the Williamstown Underground, where they survived as librarians of fortune. If you have a reference question, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the L-Team.
Was war denn das? Fragen Sie sich jetzt bestimmt. Fernsehseriengucker werden jetzt natürlich sofort wissen, worauf sich dieses Intro bezieht. Das ist aus dem Werbevideo der Kollegen des William College. Und das William College liegt in Williamstown, Massachusetts und dort studieren 2000 Studenten. Ähnlichkeiten mit dem Vorspann einer gewissen Serie aus den 80ern mit dem Namen The A-Team oder das A-Team, wie man auf Deutsch sagen würde, sind natürlich rein zufällig und wenn ich jetzt komplett ausspielen könnte, würde man dann auch rasch bemerken, dass es wirklich eine Anspielung auf das A-Team ist. Auf Deutsch ist der Vorspann natürlich ein bisschen anders. Und von den Kollegen gibt's auch ein Mystery Library Video bei YouTube zu bewundern. Den Link dazu finden Sie natürlich auf log.netbib.de in der Themenübersicht dieses Podcastes. Der Inforaum Hagen wird 10 Jahre alt und feiert das am 28.10., also in dieser Woche noch. Der Inforaum ist eine Kooperation von Bibliotheken, Archiven und Informationseinrichtungen im Raum Hagen, Märkischer Kreis und im Ennepe-Ruhr-Kreis. 3 Kernbibliotheken versorgen die Bevölkerung im Inforaum Hagen: die Stadtbücherei Hagen, die Unibibliothek der Fernuniversität Hagen und die Fachhochschulbibliothek Südwestfalen. Neben dem unkomplizierten Leihverkehr zwischen wissenschaftlichen und öffentlichen Bibliotheken am Ort richtet sich die Kooperation auf gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit, Fort- und Weiterbildung, dem Internetauftritt, den Veranstaltungen und der Informationsvermittlung. Mehr Infos zum Inforaum finden Sie im Weblog bibliotheks.info der Fachhochschule Südwestfalen. Wenn Sie den Link dazu brauchen, Die Themenübersicht im Blog hat den parat. Und damit kommen wir dann auch schon zum Schwerpunktthema in dieser Woche. Nämlich, ich habe mir die Frage gestellt, hat das E-Book eine Renaissance, beziehungsweise gibt es eine Renaissance des E-Books? Es gibt nichts Neues unter der Sonne, lautet ein Bibelwort. Und wenn man sich momentan einen der Trends der Buchmesse anschaut, dann kann man zustimmend sagen, stimmt, da war doch schon mal was. So gegen Ende der 90er Jahre war da doch das Rocket E-Book oder der Franklin E-Reader auf dem Markt und verbreiteten doch schon damals diesen revolutionären Flair, die mit dem Medium E-Book einhergehen. Doch so richtig in der Alltagskultur hat sich das E-Book damals ja nicht etablieren können. Sicherlich gibt's heute jede Menge Angebote im Netz, vom einfachen Textfile bei archive.org bis zum E-Book-Verkäufer Zalando reicht die Bandbreite. Doch wer damals befürchtete, dass das elektronische Buch die Papiervariante nun vollkommen verdrängen würde, der sieht sich im Alltag getröstet. Kaum jemand klappt zum Lesen eines E-Books einen Laptop in der Bahn auf oder zuckt seinen PDA zum Lesen eines Textes hervor. Aber momentan scheint es doch eine Renaissance des E-Books zu geben. Amazon und Sony sind die Schlagworte. Bücher. Das war mal so vor 10 Jahren das Kerngeschäft von Amazon. Seitdem hat sich das Sortiment beträchtlich erweitert und im letzten Jahr überraschte die Firma mit der Ankündigung, ein Lesegerät speziell nur für E-Books anzubieten, den Amazon Kindle. 300 Gramm schwer erinnert das Gerät vom Aussehen her eher an eine überdimensionale weiße Schultafel mit elektronischer Tastatur als an etwas, was man als schick, modern und hip herzeigen würde. Da müsste Amazon vielleicht noch irgendwie so von Apple lernen, scheint's. Der iPod, der E-Book-Lesegerät, zeichnet sich durch ein 6-Inch großes Display aus und bietet eine Auflösung von 800x600 Pixel. 4 Grautöne können wiedergegeben werden, die eingebauten 256 MB sind mit Speicherkarten erweiterbar. Das revolutionär Neue an dem Kindle nun, ein PC ist überflüssig. Die Inhalte kommen über eine mobile Datenleitung auf den Kindle und man kann so komfortabel die E-Books seiner Wahl kaufen, wann und wo man möchte. Wobei, diese E-Books müssen schon im Angebot von Amazon vorhanden sein. Ebenso wie die Zeitungen und die Blogs, die man auch mit dem Kindle lesen kann, die RSS-Feeds, wobei Amazon in den USA zum Beispiel für die Blogs pro Monat und Blog 99 Cent für die Übermittlungskosten in Rechnung stellt. Also von wegen, alles sei inklusive, wie die Firma immer gerne wieder beteuert. Zudem, Fremdkaufen geht mal so gar nicht. Der Kindle ist an die Software von Amazon gebunden und die wiederum bindet den Kunden an den Amazon-Shop. Ja, genau das kennt man von Apple her. Und ob dann auch das begehrte Buch dabei für den Kindle aufbereitet zu finden ist, das ist dann die Frage. Denn nicht umsonst gibt es die Wunsch für den Kindle-Option im US-Shop. Dass man dann auch nicht jedes x-beliebige andere Format auf den Kindle bekommt, die Homebrew-Software, dazu dürfte es sicherlich längst schon geben. Das heißt, findige Köpfe werden sich bestimmt schon überlegt haben, wie man da auch andere Files drauf lesen kann. Ja, insgesamt ist das alles dann etwas, was man vor dem Kauf des Kindle natürlich überlegen sollte. Naja, andererseits von Apple lernen heißt ja bekanntlich siegen lernen oder so. Ob der Kindle seit dem Start 2007 in den USA ein Erfolg ist oder nicht, über diese Thematik hört sich Amazon dezent in Schweigen. Auch ist unklar, wann genau man mit einem Start des Kindle hierzulande rechnen kann. Auf der aktuellen Buchmesse wurde der Kindle zwar vorgestellt, doch wie teuer das Gerät hierzulande werden wird und mit was für einem Angebot man starten möchte, gute Fragen. Denn eines ist sicher, billig wird der Kindle mit Sicherheit nicht. Umgerechnet an die 300 Euro bezahlt man mittlerweile für das Gerät in den USA. Es ist allerdings zu erwarten, dass es im Frühjahr 2009 so richtig losgehen wird mit dem E-Book-Readern der zweiten Generation hier in Deutschland. Während Amazon sich ausschweigt, hat Sony schon angekündigt, dass der PRS 505 dann in Deutschland zu haben sein wird. Zwar liegt auch noch hier kein definitiver Preis vor, man wolle sich aber da an den UK orientieren, sagte der Sony-Pressesprecher, und damit dürfte dann auch der Sony PRS 505 in den Bereich so um die 300 Euro liegen. Die weiße Variante sieht dem Kindle verblüffend ähnlich, aber Sony hat das Modell auch in Schwarz parat. Das Display ist übrigens genauso groß wie beim Kindle und verwendet die gleiche E-Ink-Technologie. Der Sony ist etwas leichter und kostet in den USA dann rund 100 Dollar weniger als der Kindle. Das heißt, es dürfte wohl zu erwarten sein, dass es auch hierzulande so sein wird, dass der Sony ein bisschen billiger sein wird als der Amazon Kindle, aber so um die 200 bis 300 Euro darf man das schon mit einrechnen. Ebenso wie der Kindle hat auch der Sony keine Hintergrundbeleuchtung. Nachts im Bett lesen kann man also dann nur mit einer Schreibtischlampe. Was Sony allerdings vom Kindle unterscheidet, ist einerseits die Tatsache, dass man das Gerät am PC befüllen muss, also nichts mit Always On. Bei der Frage der Formatkompatibilität spielt der Sony allerdings seine Trumpfkarte aus. Text, Doc, PDF, kein Problem. Während in den USA Sony ein eigenes proprietäres Format für den Reader erfunden hat, stellt man sich hier in Europa auf die Seite des EPUB. Der ein oder andere wird den Vorläufer des UEB-Format kennen. Damit arbeitete das Rocket E-Book. Die DRM-Technologie kommt dann von Adobe. Doch der Sony Reader kann auch nicht DRM-geschützte Literatur darstellen. Hierzulande werden der Reader und die Inhalte von Libri vertrieben werden, auch Thalia mischt mit. Da kürzlich ja der Start der E-Book-Plattform des Buchhandels bekannt gegeben wurde, das mit dem EPUB-Standard arbeiten wird, steht hier einer Befüllung mit ausreichendem Material wohl kaum etwas im Wege. Hansa, Bertelsmann und Belz sind unter anderem im Boot und rein theoretisch, schließlich ist das PDF-Format ja auch ohne Verschlüsselung machbar, brauchen sich Verlage, die bisher auf das PDF-Format gesetzt haben, nicht umzustellen. Und falls jemand die neuesten Romane von Cory Doctorow oder einen Klassiker aus dem Gutenberg.org-Archiv zu Gemüte führen möchte, auch kein Problem. Steht uns also eine Renaissance des E-Books bevor oder eine Durchdringung des E-Book-Mediums in den Alltag? Bei Preisen um die 300 Euro ist Letzteres eher fraglich, trotz der Tatsache, dass man jetzt tatsächlich locker eine ganze Bibliothek mit sich herumtragen kann. Natürlich, jemand, der sich einen iPod leisten kann, könnte sich locker auch ein E-Book-Lesegerät zulegen. Da allerdings die Geräte bisher eher einen nerdigen als einen trendigen Teil der Käuferschicht ansprechen und man, wenn man bei den angegebenen Preisen seitens der Hersteller bleiben sollte, für einen Hunderter mehr heutzutage schon Computer bekommt, die etwas mehr können als nur E-Books wiedergeben? Skepsis ist angebracht. Schon damals scheiterte die Verbreitung der Reader daran, dass diese nur ein One-Trick-Pony waren. Eine Reihe von Links mit näheren Informationen zum Sony Reader und zum Kindle finden Sie im Netbib-Blog unterhalb des Artikels. Und wie Sie da hinkommen, wissen Sie vermutlich schon. Genau, einfach log.netbib.de in den Browser Ihrer Wahl eingeben, die Themenübersicht zum Podcast finden und dann einfach draufklicken. Und einfach anklicken können Sie auch das Standardformular, wenn Sie eine E-Mail schreiben möchten. Oder Sie klicken einfach ins Kommentarfeld unterhalb der Themenübersicht. Nehmen Sie die Anregungen von der Buchmesse mit in die kommende Woche. Vergessen Sie übrigens nicht, die Uhren umzustellen. Die Winterzeit naht mal wieder. Also nicht, dass Sie am Montag dann unfreiwillig verschlafen, weil die Uhr eben halt nicht richtig gestellt worden ist. Ich persönlich freue mich wieder auf 2-3 Tage Jetlag-Phänomen und verabschiede mich dann bis zur nächsten Ausgabe Nummer 62 in der nächsten Woche.